Jesus Christus, ein großes Vorbild. Er hat sich um Arme und Kranke gekümmert, war sich nicht zu schade, mit Zöllnern und Sündern gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Doch Jesus Christus, ans Kreuz genagelt, verzweifelt und dem Tode nahe, taugt dieser Mann noch als Vorbild der Christen? Herzlich willkommen zur Sendereihe Beim Wort genommen. Diesmal mit einer Bibelarbeit von Rolf Schäffbuch, ehemals Prälat, also gewissermaßen Regionalbischof der Württembergischen Landeskirche in der Prälatur Ulm. Seine Bibelarbeit haben wir bei einer Veranstaltung aufgezeichnet. Im Mittelpunkt steht ein Abschnitt aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, der von Rolf Schäffbuch zu Anfang vorgelesen wird.
An die geliebten Gemeinden in Galatien schrieb der Apostel Paulus: O ihr unverständigen Galater, wer hat denn euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Der Apostel hatte ihnen Jesus Christus vor Augen gemalt. Bilder haben ja eine erstaunliche Kraft. Aber es liegt ein besonderes Geheimnis auf den Bildern, die von Christen gemalt sind, die ihren Herrn dargestellt haben, sicher auch betend, dass doch etwas herüberkommt über dem Gemalten, dass da nicht bloß Historiografie ist, nicht nur drastische Darstellung, sondern dass etwas gleichzeitig werden kann. Das war ja Kierkegaard so wichtig. Das Vergangene ist unwesentlich, muss gleichzeitig werden. Ich war mit zwei jungen Leuten in Colmar. Ich habe kaum gewagt, die jungen Leute, die in ihrer freien Zeit von ihrem Computer kaum wegzukriegen sind, ins Museum zu bringen, zum Isenheimer Altar. Und hat mich tief beeindruckt, wie selbst diese jungen Leute gepackt waren von dem Bild des Gekreuzigten. Im Ulmer Münster, wenn ich Führungen machen durfte, die weiten Hallen, 42 Meter hoch, das Mittelschiff gerissen, aber eindrücklich war dann die Gestalt des Schmerzensmanns von Hans Schmulzer, der Jesus darstellt, dem Augenblick, als er seinen Jüngern erscheint. Sie schrien vor Furcht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und selbst der Thomas hat nicht gesagt: Aha, jetzt merke ich, dass du wirklich auferstanden bist, sondern: Mein Herr und mein Gott. Da ist ja Gottes Vollkommenheit, Gottes Herrlichkeit, Gottes Fülle. Selbst über einer steinernen Statue von einem Bildhauer des Mittelalters geschaffen, kommt etwas rüber. Das Geheimnis des Geistes Gottes, der das auch von Künstlern Geschaffene benutzen will, selbst wie unsere armselige Verkündigung, dass Jesus gegenwärtig ist, dass Menschen froh werden, dass es ihn gibt, den Gekreuzigten. Wilhelm Busch hat in einem interessanten Beitrag zur Festschrift für Kurt Scharf geschrieben, er sei den Erweckungspredigern nachgegangen. Was eigentlich das Geheimnis der erwecklichen Predigt gewesen sei, die Glauben gefunden hat im Siegerland, Ravensberg, Minden-Ravensberger Land, in Württemberg, bei Hofacker, in Schweden, bei Rosenius. Und immer sei die Predigt so gewesen, dass nie Gewissen eingeschläfert worden seien, aber immer Jesus groß gemacht worden seien. Und vor allem sei er darauf gestoßen, dass im Grund genommen, dass immer Verkündigung in vielerlei Gestalt, ob sie gesprochen haben über Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ob sie über Erlösung gesprochen haben, Römer 3, 25, diesen Jesus hat Gott dargestellt in seinem Blut als Hilasterion, als Gnadenthron, geht ja zurück aufs Alte Testament, wenn Israel selbst im Heiligtum entsühnt werden sollte, wenn wir Evangelisten entsühnt werden sollten, dann durfte das Blut gesprengt werden an den Gnadenthron. Und nochmal Ulmer Münster, der Maler Zeitblom, hat dargestellt, Gott Vater, der den Sohn hinhält in seinem Blut zur Entsühnung für uns. Nicht, weil er es braucht, aber weil wir es nötig haben. Und Wilhelm Busch hat gesagt, das war das Geheimnis, dem ich lebenslang nachgesonnen habe und ich bin lebenslang Lehrling geblieben. Ich darf gerade aus einer Predigt lesen, Karfreitagspredigt in Essen. Ich muss offen gestehen, liebe Gemeinde, mir ist Angst vor dem, was in den nächsten 20 Minuten vor mir liegt. Ich möchte Ihnen deutlich machen, dass das, was vor 1900 Jahren auf Golgatha geschehen ist, für uns Menschen im Atomzeitalter unendlich wichtig ist. Ich habe nicht die Aufgabe, Sie ein wenig religiös zu unterhalten, sondern ihnen vorzulegen, ewiges Leben und ewigen Tod. Und heute möchte ich sprechen über den Ort des Leidens Jesu, über Golgatha. Aber das ist mir aufgegangen, eigentlich war der Galgenhügel Golgatha gar nicht der Ort der Passion, sondern der Ort seines Leidens war in der Luft. Man hat Jesus weggedrängt, weggestoßen, in die Luft gehängt, 2 Meter über Boden. Man hat ihn den Boden unter den Füßen weggezogen. Da zwischen Himmel und Erde, da hängt er zwischen Gott und Mensch. Auch Gott hat ihn hinausgehängt. In der ganzen Weltgeschichte ist noch nie ein Verfluchter gewesen, der so verstoßen war wie Jesus. Hinausgetan von den Menschen und hinausgestoßen vom lebendigen Gott. Als Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war das nicht so, wie wenn Sie Zahnschmerzen haben und sagen, mein Gott, wie tut das weh? Sondern war das ernst gemeint. Er war von Gott hinausgetan. Diesen Tatbestand kann jeder entdecken, der die Bibel liest. Dazu braucht man kein Christ zu sein. Aber warum das so ist, dazu brauchen Sie den Geist Gottes. Soweit Wilhelm Busch, der Lehrling bleiben wollte. In der Predigt vom gekreuzigten Jesus ein Leben lang. Warum der Heilige Geist da besonders nötig ist, hat Apostel Paulus selbst erklärt. 1. Korinther 2, deutlich ausgesprochen, als ich zu euch kam, das war ja keine fromme Gemeinde, es waren weltliche Menschen wie heute auch. Als ich zu euch kam, kam ich nicht mit Worten hoher Weisheit, euch zu verkündigen das Geheimnis Gottes. Ich predigte euch das Wort vom gekreuzigten Jesus, das bei den Griechen Blödsinn ist, Torheit, Idiotie. Und was die Juden nicht brauchen können, aber Gottes Kraft ist stärker als die Menschen sind. Gottes Weisheit ist weiser als die Menschen sind. Denn euer Glaube sollte nicht beruhen auf Menschenweisheit. Ich möchte heute für Evangelisation, für die Versuchung unserer Tage sagen, der Glaube beruht nicht auf Gags und auf Beamer und auf allem Möglichen, was wir sonst haben, sondern auf Gottes Kraft, die habe ich nicht. Aber ich kann offen sein dafür, ich kann um sie bitten. Nochmal Epheserbrief, Geheimnis des Glaubens. Ihr glaubt, weil ein toller Evangelist bei euch war, überhin Apostel Paulus. Ihr glaubt, weil ich eine eindrückliche Predigt gehalten habe. Nein, ihr glaubt, weil die gleiche Kraft Gottes bei euch kräftig wurde. Lesen Sie mal nach im Epheserbrief. Die gleiche Kraft Gottes, die Gott gewirkt hat in der Auferstehung seines Sohnes. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, Es ist ein Wunder der Auferstehungskraft Gottes. Wir dürfen diese Kraft des Heiligen Geistes abrufen. Auferstehungskraft. Damit es zum Glauben kommt. Der Apostel Paulus wollte, so habe ich den Eindruck bekommen, ganz bewusst ohne Seil und ohne Netz arbeiten. So hat er im Gebet: Heiliger Geist, du bist jetzt dran. Ich weiß noch, wie die Fürstin von Rüdenhausen bei Beginn der Nürnberger Pro-Christ-Woche nur das Gebet gesprochen hat: Heiliger Geist, du bist willkommen. Amen. Dass das uns begleitet. Und Apostel Paulus kam mit Zittern und mit Schrecken und mit Furcht, das sagt er auch, weil er wusste, alle Konzepte, die ich gemacht habe, das bringt doch keinen Glauben, ist gut gemeint. Aber Heiliger Geist, du bist jetzt dran, ich warte auf dich. Dahinter steckt ja ein geistliches Grundgesetz, das Jesus oft genug wiederholt hat. Auch für uns Verkündiger ein geistliches Grundgesetz: wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Hat ja seinen Testruf bekommen von Jesus. Obwohl es schon eine Geschichte gab, quer durch Israel. Der 80-jährige, flüchtige Mose, Herdenbesitzer, im Dienst des Jethro, gab es je eine armseligere Gestalt, der einst Prinzenerziehung genossen hatte und so tief gefallen war. Gott hat ihn zum Erlöser gemacht, zum Vorbild für den kommenden Erlöser, den Erniedrigten. Die verachtete Hannah von ihrer Mitschwester Penina, ausgelacht: du bist nutzlos, leer, was soll's denn? Gott hat sie benutzt. Der kleine Samuel, Hilfstrupp in der Stiftshütte, den hat Gott erwählt. Den Hirtenbuben David, den Jeremia, der gesagt hat: ich verfluch den Tag meiner Geburt. Warum hast du mich überhaupt zur Welt kommen lassen? Gott erhöht Erniedrigte. Martin Luther hat gesagt: wen Gott gebrauchen will, den wirft er zuerst auf den Misthaufen. Waren Sie auch schon oft im Misthaufen? Ich habe erlebt, wie Wilhelm Busch heulend aus Evangelisation rausging. War doch alles nichts. Dass wir erleben: ich kann doch gar nichts. Heiliger Geist, du bist doch dran. Du musst Glauben schaffen. Und jetzt verstehen wir vielleicht den gekreuzigten Jesus. Erzählen Sie von ihm. Der hoheitsvolle Sohn Gottes. Und der wankelmütige Pilatus. Naja, nach römischem Recht hätte ich ihn eigentlich freisprechen müssen, aber ich kann doch nicht meine Karriere aufgeben. Nehmt ihn hin und kreuzigt ihn. And he didn't say a mumbling word, heißt es im Spiritual. Jesus hat sich nicht gewehrt. Die hohen Priester, in der Schrift Israels gegründet, für die Ehre Gottes besorgt: du musst ihn kreuzigen, nimm ihn hin. Und nicht einmal ein Wimpernaufschlag von Jesus: was macht ihr eigentlich? He didn't say a mumbling word. Der Mob von Jerusalem, gut, die Frauen am Straßenrand haben geheult über dem Schreckensbild, aber keine Hand hat sich für Jesus gerührt. Das Volk Israel, wird oft so von unseren Professoren gesagt, es ist schlimm, dass im Johannesevangelium gesagt wird: die Juden, das ist doch ein Hinweis, Gottes auserwähltes Volk, getränkt mit dem Wort Gottes, erfahren von Führungen Gottes, selbst sie hatten keinen Blick für Jesus. Nicht die sind die bösen Juden, sondern die privilegierten Juden. Wie wenig Menschen mit dem Kreuz etwas anfangen können. Man könnte noch weitergehen, wie viele Menschen überhaupt nichts mit Jesus anfangen können. Im Religiösen noch, mit Spirituals. Geliebteste Wort heute bei Taufen und bei Trauungen, selbst bei frommen Leuten, ist, er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Ich sage dann meist, das ist das Wort, das der Teufel mit Vorliebe mir an Jesus vorgehalten hat. Was für eine religiöse Vorstellung, die Engel, die Mächte, von wunderbar geborgen. Aber Jesus, also Entschuldigung, wir können doch nicht die Juden provozieren, indem wir so viel von Jesus reden. Und vor allem die Muslime doch nicht, wir sind doch für ein geordnetes Miteinander. Also so bigott, das ist doch fundamentalistisch. War im Jahr 68 bei der großen Revolution. Ich durfte als Leiter des Württembergischen Jugendwerks in Tübingen Derendingen zum CVJM-Jubiläum eine Predigt halten über den Vers aus dem Korintherbrief, die den Namen des Herrn Jesus anrufen an allen Orten, das Gemeinde Jesu, die den Namen Jesus anrufen, nicht bloß Gott oder sowas. Nachher kam ein Assistent der Theologie, Doktorand, und hat gesagt, Sie haben in Ihrer Predigt 23 Mal Jesus gesagt. Das lag nahe bei dem Text. Aber hat gesagt, so ein Blödmann, 23 Mal von Jesus reden. Seit der Zeit geht die Verachtung von Jesus. Meinem Sohn haben Sie im Vikariat gesagt, Sie predigen so viel von Jesus. Ganz gut für die Russlanddeutschen, die sind das gewohnt, aber doch nicht für uns. Erzählen Sie doch von Jesus, das ist alle Welt, kann mit Jesus nichts anfangen. Wo waren denn die, die von Jesus geheilt waren? Wo haben die Protestbewegung gemacht? Entschuldigung, ihr könnt den nicht kreuzigen, den braucht man mindestens als großen Arzt. Wo waren denn die, von denen Dämonen ausgetrieben waren? Die Maria Magdalena war nachher im Grab, ja, aber wo waren sie denn? Und haben gesagt, den brauchen wir, auf den können wir nicht verzichten. Das ist der Allerwichtigste. Liebe Schwestern und Brüder, Ihre Arbeit an diesem Thema, das Sie mir gestellt haben, ist mir aufgegangen. Das Kreuz ist ein Fanal menschlicher Beklopptheit und menschlicher Sünde. Jesus sagt mal, Johannes 16, der Heilige Geist wird euch die Augen auftun über das, was Sünde ist, dass sie nicht glauben an mich. Wir sind heute dabei, in der Christenheit als Sünde zu bezeichnen, die Ungerechtigkeiten der Welt, die Friedlosigkeit, ist alles furchtbar. Und wir streiten uns über ethische Themen, Kindererziehung, Homosexualität, Kinderbewahranstalten für Zweijährige gibt. Sünde ist, dass sie nicht an Jesus glauben. Und vielleicht wird es unserer Christenheit vorgehalten, dass wir alle möglichen interessanten Themen traktiert haben, die wir getrost der Volkshochschule überlassen könnten. Aber nicht unser Thema, das uns gegeben ist, dass wir Jesus lieb machen sollen. Massa perditionis, das ist Sünde, dass Sie nicht glauben an mich. Erzählen Sie doch diese Geschichte. He didn't say a mumbling word, er hat es erduldet. Dass man ihn abgestoßen hat wie Fremdgewebe, den man nicht braucht, der überflüssig ist. Er hat Gott vertraut, aber es hat ja gar keinen Wert. Und überlassen Sie es dem Heiligen Geist, dass Menschen erkennen, eigentlich bin doch ich genauso. Und wie hat Gott diesen Frevel beantwortet, diese Sünde? Vorgestern durfte ich hinweisen auf Apostelgeschichte 3, dass Petrus sagt, den Gerechten, den Heiligen, den Fürsten des Lebens habt ihr gekreuzigt, ihr habt ihn rausgeworfen, weggeschmissen, abgestoßen. Aber den hat Gott auferweckt. Euch zu segnen. Es gibt keinen anderen Namen, durch den man ewig gerettet werden kann, selig werden kann, als diesen Jesus. Wenn wir den gekreuzigten Jesus verkündigen, dann stellen wir uns hoffentlich mit hinein an die große Schar der, die vor 2000 Jahren gesagt hat, eigentlich brauche ich ihn nicht. Und wir wollen andere mitnehmen, die große Schar derer, die scheitern. Der greise Simeon, als Jesus im Tempel dargestellt wurde, hat das große Wort gesagt, dieser ist gesetzt von Gott zum Fall von vielen und zur Auferstehung von vielen. Die vielen, die zum Fall kommen, das war das fromme Israel, es waren die Spötter, es war der Pilatus, die Frau des Pilatus, der mit Jesus gekreuzigte Verbrecher, der er auch verflucht hat. Aber es gab auch das Wunder, dass der römische Hauptmann erkannte, der ist wahrhaft Gottes Sohn. Es gab das Wunder, dass einer, der eine Blutspur durch Palästina gezogen hatte, der Menschenleben auf dem Gewissen hatte, gesagt hat, der hat nichts Böses getan. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das Wunder bauen wir doch, wenn wir Jesus verkündigen. Der ist gesetzt zum Fall von vielen und dass ein paar auch aufstehen, denken, wenn Gott mir diesen verachteten Jesus, der abgeschrieben war, war aus, tot, ins Grab gelegt, wenn er den uns zurückgegeben hat, dann gibt's, da könnten wir mit Menschen und mit Engelzungen reden, keinen besseren Beweis als dieser Jesus ist wichtig, auf den kommt's an. Es wird einmal die Freude Gottes sein, ich möchte den liebevollen Gott schildern, der sich freut, dass Jesus mich gefunden hat und ich mich von ihm finden ließ. Die Trauer Gottes über all denen, die sich nicht finden ließen. Dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler. Wäre so schön, wenn es auch noch bei mir bis ins Alter hinein zum Auferstehen kommen würde, dass mir Jesus täglich immer noch wichtiger wird. Johann Christoph Blumhardt, auch einer der Gotteszeugen in Württemberg, neben Hofacker, Christian Gottlob Barth und den vielen, die uns gesegnet haben, war einmal gebeten um eine Fotografie von ihm und möglichst auch mit Unterschrift. Und da hat er drunter geschrieben, so oft ich den Namen Jesus schreibe, durchdringt mich ein heiliger Schauer dankbarer Inbrunst, dieses Jesus mein zu wissen. Was ich an ihm habe, weiß ich jetzt, und da war er 80 Jahre alt, erst recht. Jetzt erst recht. Egal welches Thema Sie nehmen, ob Sie über das Thema Erlösung sprechen, das so viele Menschen umtreibt, ob Sie sprechen über die Worte am Kreuz, ob Sie sprechen darüber, über den Bergprediger, selig sind, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit und dass um eine Gerechtigkeit geht, die weit wichtiger ist als das, was die Staatsmänner und Staatsfrauen umtreibt. Nämlich, dass wir vor Gott bestehen können, vor dem heiligen Gott. Egal welches Thema Sie nehmen, können immer auf den hinweisen, zu dem die Welt Nein gesagt hat und bis heute Nein sagt, heute erst recht. Und zu dem Gott erst recht heute sagt, damit alle Zungen bekennen sollen, dass er der Herr ist. Weil er gelitten hat, sich erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht. Nicht aber oder trotzdem, sondern darum. Weil er so weit hinunterging, der Sohn Gottes, bis in den letzten Dreck, verurteilt mit dem letzten Verbrecher. Darum hat ihn Gott erhöht. Er erhöht Erniedrigte. Lassen Sie mich zusammenfassen. Das Fanal Gottes, der gekreuzigte Jesus. In unserer Welt gibt es viele Fanale, die zerstörten World Trade Center Türme, waren ein Fanal für die Welt, für muslimischen Eroberungswillen, für amerikanische Überheblichkeit, für selbstsichere Ökonomie. Die zerstörten Türme von Fukushima waren ein Fanal für unsere Welt, Im Nu ist das erreicht worden, was die Atomgegner mit X-Demonstrationen erreichen wollten. Interessant, was ein Fanal auslösen kann. Es gibt auch Fanale Gottes. Der nicht zu Ende gebaute Turm von Babel war ein Fanal Gottes. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn ich meinen Segen nicht dazu gebe, ist es umsonst. Aber auch das 587 zerstörte Jerusalem war ein Fanal Gottes. Wenn ihr mir permanent den Rücken zuwendet, kann auch ich den Rücken zuwenden. Ich weiß gar nicht, wenn wir die Bibel lesen, wie wir dazu kommen, zu sagen, Gott liebt und liebt und liebt. Gott kann auch den Rücken zuwenden. Wir müssten alle Fanale Gottes übersehen. Aber keines dieser Fanale Gottes ist zu vergleichen mit dem Fanal des gekreuzigten Jesus. Ja, die Welt versteht das nicht, die hat's nicht verstanden. 2000 Jahre nicht verstanden. Inbegriff dessen, dass die Welt mit dem, den Gott zur Rettung in die Welt gesandt hat, nichts anfangen kann. Fanal dafür, dass die Chemie zwischen Gott und dem Menschen nicht stimmt. Wenn Gott es wichtiger als die Schöpfung angesehen hat, seinen heiligen, geliebten Sohn in unsere Welt zu schicken, ihm den Namen Jesus, Jeschua, Retter zu geben, denn er wird sein Volk retten. Und das hat Gott durchgehalten. Er hat Jesus nicht vom Leiden befreit, sondern bis zum Mitnehmen des Verbrechers am Kreuz ist Jesus beim Thema geblieben, ich will retten. Es war Gott todernst mit diesem Thema und erst recht in der Auferstehung. Den hat Gott euch gegeben als Auferstandenen, euch zu segnen. In seinem Namen ist Heil. Das Fanal Gottes, des geduldig demütigen Warten Gottes auf das Heimkommen seiner Söhne und Töchter. Ach, Wilhelm Busch hat nicht bloß gemeint, dass fromme Leute heimkommen sollen, sondern all die von ihm geschaffenen Menschen, die das gegebene Gut vertan haben, für nichts, komm heim. Fanal Gottes zum Neudenken, zum Umdenken, zum Nachdenken und vor allem zum Neuwerden. Und welch ein Vorrecht, dass wir dabei mithelfen dürften. Herr Jesus, danke, dass du auch bei uns bis zu unserer letzten irdischen Stunde wahrmachen willst, was du so klar ausgesprochen hast, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
Ein Gekreuzigter ist euer Vorbild. Unter diesem Titel hörten Sie eine Bibelarbeit von Prälat im Ruhestand Rolf Schäffbuch aus Korntal, Münchingen. Im Mittelpunkt standen die ersten Verse aus dem Galaterbrief, Kapitel 3.